Herzlich willkommen zur Episode 3 des GFL Legends Podcast. Es ist wieder ein Monat rum und wieder ein neuer Gast und wieder jemanden, den ich erstmal ein bisschen vorstellen muss, weil es gibt ja ein paar Zuhörer, die jünger sind, die die alte Bundesliga, American Football Bundesliga, gar nicht mehr mitbekommen haben, sondern nur die GFL kennen. Und da darf ich ein bisschen ausholen. Mein Name ist Roman Motzkus, ich bin wieder euer Host für diese Woche und diesen Monat. Und ich habe die wahnsinnig große Freude, und da freue ich mich wirklich drüber, jemanden zu begrüßen, der als ein Teil des Napalm-Duos unterwegs war, der in vielen Stadien in Deutschland dafür gesorgt hat, dass es fröhliche Gesichter gab, auch ein paar, die sich darüber geärgert haben, dass er was gemacht hat. Er war eine Legende, obwohl er eigentlich gar nicht so viel zu sehen war, haben viele gesagt. Aber er ist es. Er ist es wirklich. Und er ist derjenige, der von Berlin auszog, um nach Hamburg zu gehen, um zu leben, aber in Braunschweig weitergespielt hat. Und ich freue mich wahnsinnig, meinen Freund heute zu begrüßen. Frank Czech, geborener Starnke. Grüß dich, Stoney.
Moin, Roman. Nettes Intro.
zu ja, sehen, muss auch ganz geil. Erklären. Also wir haben ich habe es gerade eben schon mal kurz erwähnt. Deine Wurzeln sind die Berlin Adler. Da hast du als Jugendspieler schon angefangen. Ich glaube, das war 1986, 85
in dem Dreh. 84 tatsächlich.
84.
Ja, Sommer 84.
So alt bist du.
Ja, genau, danke schön. Sommer 84 ging's los, ja.
Und du kamst eigentlich vom Fußball, ne?
Ja.
Oder war es Boxen?
Ja, also so ein Stück weit. Alle kennen ja noch unseren lieben Schuhan Vater. Mit dem war ich seinerzeit beim Fußball, ich glaube, seitdem wir 8 oder 9 Jahre waren. Und sind dann beide zum Boxen parallel dazu und sind dann von da aus direkt zum Football. Also, und dann haben wir sowohl Boxen als auch Fußball an den Nagel gehängt, die Boxhandschuhe, die Fußballschuhe, und haben die Footballschuhe angezogen, so Pads und Helm, ja.
Jetzt nehmen wir ja nur Tonspur auf. Ich muss den Leuten draußen mal beschreiben, Boxen, und das hört sich so an wie so ein Riesenkerl. Ach. Du bist gar nicht so ein Riese. Du bist groß, ja? 1,85 ungefähr?
Ja, 1,86, ja.
Ja, genau, ja. Und früher auch gut muskulär dabei. Heute weiß ich nicht mehr, dass du bis zum Körper, aber meistens ist es ja so, dass man dann die Masse hält, aber es weicher wird.
Ja, es ist, genau. Masse hält, alles ein bisschen weicher.
Das genau. Alles, ja. Das heißt, du hast dann wirklich so die Anfänge der Berlin Adler in der Zeit, wo sie in der Bundesliga dann auch schon gespielt haben und dann auch in der Jugendmannschaft, die, ich glaube, es war eine der allerersten Jugendmannschaften, die aufgebaut wurden, neben den Düsseldorf Panthern, ich glaube, den Ansbach Christis gab es noch welche, und den Dortmund Giants, die haben auch eine Jugendmannschaft gehabt. Da gibt es eine schöne Anekdote, dass du getestet hast, wie hart Helme sind.
Ja, tatsächlich. Ja. Wie das ist, im jugendlichen Eifer schießt man ja des Öfteren mal übers Ziel hinaus, und so ist mir das auch passiert. Ich war wohl der Meinung, ich müsse mich unbedingt mit meinem damaligen Gegenspieler sowas von Helm an Helm reiben, dass mir irgendwann der Helm dabei einfach abgegangen ist und ich aber nicht aufgehört habe. Und dann hat es einmal kurz Peng gemacht, dann gab es eine Platzwunde und dann gab es einen Krankenhausbesuch.
Ja, aber der Spruch, der legendäre, der kam wirklich an der Seitenlinie, die sind gar nicht so hart. ich war nicht dabei, ich habe es mir nur erzählen lassen, ich kam ja später dazu. Yes. Also von der, aber es gab ja noch eine Fortsetzung davon, als du dann wieder zurück zum Bus kamst, mit der Platzwunde genäht an dem Bus kamst. Erzähl mal bitte.
Also das war wie folgt, ne? Unser lieber Markus Müller, der hat sich bei diesem Spiel tatsächlich das Sprunggelenk ausgekugelt und musste ins Krankenhaus, und dadurch, dass ich die Platzwunde hatte, bin ich gleich mit. Und alles, was wir auf dem Weg ins Krankenhaus hörten, war, dass die Dortmund Giants gewonnen hätten. Und als wir dann zurückkamen aus dem Krankenhaus, sind wir direkt zum Bus gekommen, und da saßen noch Spieler der Dortmund Giants im Auto. Und freundlich wie ich bin, wollte ich zum Sieg gratulieren und fragte, wie denn das Spiel war, und habe mir direkt eine eingefangen.
Raue Zeiten in den frühen Jahren des Footballs. Ja.
Kann ich dir sagen.
Aber du hast das alles gut überlebt und sind keine bleibenden Schäden hinterlassen worden. Das weiß ich, weil du bist ja beruflich recht erfolgreich geworden. Da kommen wir später nochmal ganz gut zu. Aber jetzt dein sportlicher Werdegang. Du bist dann 1987 als Rookie, damals noch als Running Back, in die erste Mannschaft der Berlin Adler gekommen. Das war die legendäre Saison unter Billy Brooks.
Das ist korrekt, ja, genau. Ja, als Running Back mit, ich glaube, zarten 63 Kilo oder so, habe ich versucht, meine ersten Schritte in der Bundesliga zu machen. Ich glaube, ich habe zweimal das Feld gesehen. Und ab dem dritten Spieltag wechselte das dann, weil unser Receiver, unser etatmäßiger, sich den Mittelfuß gebrochen hat. Und das war Thorsten Karoll. Ne? Das war Thorsten Karoll und das war auch das Ende meiner Running Back Laufbahn. Und ab seitdem kennt man mich eigentlich nur als denjenigen, der im Napalm-Duo unterwegs dann ab 89 die Bälle auf der anderen Seite gefangen hat.
Also kurze Erklärung zum Napalm-Duo. Da kam irgendwann mal jemand auf die Idee zu Stoney und mir, weil wir ja gemeinsam gespielt haben, zu sagen, ihr seid ja wie ein Napalm-Duo, Feuer und Flamme auf einem Feld, das kann man nicht verteidigen. Ja, soweit zum Eigenlob. Finde ich gut, den Spruch, den finde ich heute noch klasse, deswegen ist der immer noch mal da. Jetzt ist 1987 eine ganz besondere Saison gewesen für die Berlin Adler, weil es war das Finale zu Hause im Mommsenstadion, auch wenn es nicht das eigene Stadion war, aber es war in Berlin und es war ein Riesenhype. Ich erinnere mich, ich saß damals auf der Tribüne, das war nämlich kurz bevor ich angefangen habe, selber Football zu spielen und saß auf der Tribüne mit einem Kollegen meines Bruders, der mir das Spiel erklärt hat, weil ich habe noch kein ganzes GFL oder Bundesligaspiel damals gesehen. Und war sofort angefixt. Aber wie war es als Spieler? Ich meine, du warst Rookie, du warst Wide Receiver, du warst auf dem Feld und hast mit Leuten zusammengespielt wie Clarence Rambo, Gene Kennedy, Boss Hawk. Das waren David Spencer, das waren alles Legenden damals schon. Und dann habt ihr das Ding auch noch zu Hause gewonnen. Das muss doch gigantisch gewesen sein.
Ja, das war tatsächlich, das war super. Die ganze Saison war einfach ein Traum. Ne? Also für mich ging das eben, wie gesagt, als Running Back mit meinen zarten Kilos da los und dann durfte ich tatsächlich spielen, stand ausschließlich auf dem Feld, habe meine ersten Bälle fangen dürfen, den ganzen Weg mitbegleitet, den ganzen Hype mitgemacht und wir hatten tatsächlich am Abend davor, wir haben im Mommsenstadion tatsächlich auch geschlafen als Mannschaft.
Sowas geht?
Ja. Man kann da tatsächlich, da gibt's tatsächlich Räumlichkeiten und zumindest gab's die, ja. Und wir hatten, wie auch immer geartet, ein Video gesehen von den Baden Greifs, unserem Gegner. Und wir waren natürlich unfassbar von uns überzeugt und wir waren uns total sicher, dass wir deutscher Meister sind, schon am Abend davor. Was mir im Übrigen danach nie wieder passiert ist. Dieses Spiel stellte sich nie wieder ein. Es war nie wieder so wie seinerzeit gegen die Baden Greifs.
Das ist so ein bisschen Joe Namath-mäßig. Ja. Also ich verspreche, wir werden den Super Bowl gewinnen.
Das war irre. Ne? Die Stadt war voll, die Zeitungen waren voll. Wir flogen tatsächlich auf einer Wahnsinnswelle. Wir hatten mit Billy Brooks auch jemanden, der selber NFL gespielt hat, auf der Wide-Receiver-Position für Cincinnati Bengals. Es hat alles gepasst. Es hat wirklich alles. Es war eine tolle Mannschaft. Und die Legenden, die du ansprichst, diese Boss Hawks und David Spencers, Gene Kennedys, Rambo, das waren auch wirklich alles Athleten, zu denen ich insbesondere wirklich aufgeschaut habe. Also ich wollte immer so sein wie Boss Hawk in Anführungsstrichen. Nicht schwarz, groß und stark, sondern einfach nur diese unfassbare Gelassenheit zu wissen, wie gut man ist. Und diese Selbstsicherheit auch ausstrahlen, das hat mir echt wirklich imponiert damals. Da habe ich lange für gebraucht, um da hinzukommen.
Aber du hast es aber geschafft und warst dann auch einer derjenigen, die den deutschen Football auch mit dominiert haben. Nun habe ich gerade die Amerikaner angesprochen, aber die sind ja nur ein kleiner Teil. Selbst zu der Zeit gab es ja schon Regeln, dass nicht so viele Amis gleichzeitig auf dem Feld sein durften. Wir haben gesehen, dass es damals auch ein wahnsinnig großer, deutscher, guter Stamm war. Da waren Martin Wollny, Florian Kneist, Matt Maroon, Christian Hein, wie sie alle heißen, und Thorsten Karoll und wer noch alles, Thorsten Fischer und Thorsten Stielo, die Offense-Line allgemein, das waren ja richtige Brocken. Wobei man sagen muss, das war noch eine andere Einstellung, finde ich, als heute. Siehst du das auch so? Du arbeitest ja noch als Jugendcoach. Die Einstellung der Spieler war anders. Wir waren athletisch limitierter, aber ich glaube, mehr Biss dabei.
Ja, das ist immer schwer zu sagen, ne? Wenn ich überlege, was die Jungs, also gerade auch schon bei der U20, was die alles, wie viel Zeit die aufopfern im Studio neben dem Football und auch auf der Plattform Huddle, wo ja alle Spielzüge drauf sind, die Gegner, man muss scouten, man muss analysieren, man muss sich intensiv vorbereiten, es gibt Scouting Reports und. Also die Anforderung, würde ich fast sagen, ist höher, als sie bei uns damals war. Vielleicht war die Freude damals ein bisschen eine andere. Einfach dieses Ballen, was man ja heutzutage mal sagt, ja, ey, lass uns ballen, das kannst du ja beim Football ja kaum machen. Das ist ja eher so ein Basketball- und Fußballbegriff. Aber ich glaube, das ist genau das, das macht den Unterschied. Dieses Jugendliche, ganz Freie, einfach mal außerhalb der Regeln Dinge machen. Ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen.
Ja, das ist ungefähr das, was ich eigentlich ausdrücken wollte. Also ich habe es vielleicht ein bisschen falsch gesagt, weil ich möchte auch keinem, der heute Football spielt, irgendwie die Motivation oder ähnliches absprechen, aber diese Einstellung, dieses ich gehe zum Training und wir zocken einfach oder wir haben ja damals auch schon Kraft- und Athletiktraining und Sprinttraining gemacht, aber trotzdem ist es halt eine andere Sache. Ich finde auch, dass die Ausbildung logischerweise, wie du es angesprochen hast, deutlich besser geworden ist, weil einfach die Coaches sich damit beschäftigt haben und auch das Ganze drumherum. Na klar, das Internet hilft natürlich wahnsinnig dabei. Ich bin ganz froh, dass wir damals kein Internet hatten, weil sonst wären einige Sachen von uns vielleicht anders aufgepoppt, die lieber unter dem Mantel des Schweigens bleiben. Aber es sind ein paar lustige Geschichten gewesen. Eine Sache möchte ich noch ansprechen. Ihr seid damals nach dem ersten Gewinn 1988 nach London geflogen und habt dort geflogen oder seid ihr gefahren?
Nee, wir sind geflogen.
Geflogen und habe beim Euro Bowl das erste Mal teilgenommen. Das war auch so ein Ding, das war so ein bisschen eine Wende in der jungen Geschichte der Berlin Adler, oder? Da war auf einmal nicht mehr das alles da, was eigentlich 87 so zusammengetragen wurde.
Ja, ich glaube, uns ist das passiert, was den meisten passiert, wenn sie denn den Titel haben. Man ist dann gejagter und alles dreht sich auf einmal. Zu dem Zeitpunkt 88 sind wir ja auch wieder durch diese Saison geflogen. Und sind dann Mitte des Jahres nach London, um diesen Euro Bowl zu spielen, haben das erste Spiel gewonnen. Für uns war auch völlig klar, dass es so weitergeht. Wer sollte uns schlagen? Wir wussten ja auch gar nicht, wie international Football gespielt wird. Und dann sind wir im Halbfinale, sind wir auf die Amsterdam Crusaders getroffen, die ja dann zu späteren Zeitpunkt immer mal wieder unser, ich will mal fast sagen, Angstgegner geworden sind.
Nemesis.
Und wir haben auch geführt. Also für uns war alles klar. Und dann haben die das Ding tatsächlich nach der Halbzeit gedreht. Es ist uns nichts mehr gelungen. Wir sind komplett in uns zusammengeklappt, weil wir noch nie so einen Gegenwind erfahren hatten. Und das hat sich dann auch so ein bisschen über die Saison dann zum Finale hin erstreckt. Wir sind dann zwar noch ins Halbfinale gekommen, aber da war dann für uns Schluss, damals gegen die Red Barons Cologne. Das war auch, wir hätten im Olympiastadion spielen können. Für uns war das klar, dass wir da sind und dass wir auch dort wieder deutscher Meister werden. Und man hat uns mal schön aus unseren Träumen gerissen.
Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich saß nämlich auch dort auf der Tribüne. Hatte ja inzwischen meine Karriere bei den Spandauer Bulldogs angefangen und saß im Halbfinale schon bei euch im Stadion, in der alten Radrennbahn, aber dann auch im Spiel der Red Barons Cologne gegen die Düsseldorf Panther im Berliner Olympiastadion. Und das war ein bisschen traurig, weil ich hatte mich zu dem Zeitpunkt gerade schon auch entschieden, zu wechseln von den Bulldogs zu euch und war dann so ein bisschen, ach schade, ne? Aber okay, ich kannte euch ja noch nicht als Mannschaft und kam dann mit dazu als Rookie im Dezember 89. Und ja, der Rest ist quasi Geschichte, das muss man ja wirklich mal sagen. Aber da sind halt einige lustige Sachen gewesen. Wir hatten einige wahnsinnige tolle Trainingslager, muss ich sagen. Also wenn man überlegt, bei den Berlin Adlern, wir hatten ja nie Langeweile. Also das ist, wie gesagt, schon mal ganz gut, dass wir kein Internet dabei hatten und keine Handyfotos dabei gemacht werden konnten. Aber ich erinnere mich daran, wir waren in Kienbaum, wir waren, glaube ich, in der Türkei.
In Siede.
Und, ja, in Siede. Und dann gab es, glaube ich, noch irgendwo eins noch. Nee, Kienbaum war um die Ecke hier in Berlin. Das war so ein Olympiastützpunkt. Genau. Das war alles schon zu der Zeit, wo wir relativ erfolgreich waren und wo dann auf einmal für mich, also klar, der Erfolg kam mit Clifford Madison. Der kam jetzt nicht wegen Sean Blair, sondern der kam wegen Clifford Madison. Unser damaliger Headcoach Sean Blair hat ein Quarterback aus L.A. rübergebracht und Cliff ist ja auch eine Legende. Ich hoffe, ich kann mich mit ihm auch bald mal hier in diesem Podcast unterhalten. Und dann kam so der Erfolg, wir sind dreimal hintereinander deutscher Meister geworden, aber dann kam eigentlich so ein bisschen Professionalisierung mit unserem damaligen Coach Bob Griffin. Das war so das erste Mal, dass ich Football gelernt habe.
Empfinde ich genau bis heute so. Also der Sean Blair hatte ja schon zumindest so ein bisschen was mit Passkonzepten am Hut, aber tatsächlich ein richtiges System haben wir dann wirklich erst unter Bob Griffin lernen dürfen und erfahren dürfen, was Football eigentlich wirklich bedeutet. Das stimmt.
Das ist also, um es nochmal zusammenzufassen, 1989 kam Sean Blair aus Amerika, hat dann Cliff Madison mitgebracht. Wir haben unheimlich viel Double Slot gespielt, also mit vier Wideouts, ein Running Back nur dazu, hatten natürlich auch das Potenzial in der Mannschaft und haben da wahnsinnige Spiele hingelegt mit Ergebnissen. Ich kann mich an eine Situation noch ganz gut erinnern. Essen.
Ich wusste, dass du sagst. Ich wusste es. Drei Idioten, ein Gedanke, ein Ball, vier Hände.
Genau, und ein Touchdown nachher am Ende. Das war ein Spiel, wo wir, glaube ich, 100-6 gewonnen haben. Und wir hatten beide eine Postroute und sind auch beide auf dem Post gelaufen. Und das war aber ein Pass, der war mindestens 40, 50 Meter. Also der war lange in der Luft. Ja. Wir sind beide zum Ball adjusted und dann sind wir auch beide hochgesprungen und kein Verteidiger dazwischen und fangen gemeinsam den Ball. Nur blöd, dass er mir den Touchdown dann nachher zugesprochen hat.
Alles gut. Also, ich kenne ihn dir echt. Ich kenne den Touchdown 100%.
Aber das sind so Situationen, wo ich dann auch so richtig in Erinnerung schwelge, weil wir haben auch bei einem Spiel der Adler auswärts, ich glaube, das war in Solingen, eine Strafe wegen unsportlichen Verhaltens bekommen, weil Cliff, unser damaliger Quarterback, seinen Gegenspieler während des Spielzugs ausgelacht hat. Mhm. Da wurde ein Touchdown von Joey Türkal zurückgezogen. Und das sind so Sachen, die Adler konnte damals keiner leiden.
Nee, verständlich, ne? Ich meine, wir haben am Stück mal knappe 1000 Tage nicht verloren gegen eine deutsche Mannschaft. Ich glaube, dann kam Köln irgendwann nach dem 997. Tag oder so. Das sind gute 3 Jahre, ne? Das war eine erfolgreiche Zeit. Ich blicke auch immer wieder gern zurück darauf. Also es hat unfassbar Spaß gemacht und ich glaube, wir haben ja immer noch diesen Kontakt glücklicherweise untereinander mit sehr vielen Spielern und das finde ich ist sowieso immer diese Besonderheit und das habe ich auch immer versucht, als Trainer den Kindern beizubringen oder mitzugeben, was sie eigentlich hier gerade alles erleben dürfen und wenn sie dann irgendwie Freundschaften daraus über einen längeren Zeitraum behalten können, dann ist das größte Glück, was sie mitnehmen können.
Das ist wirklich eine sehr gute Geschichte, die du da erwähnst, weil auch gerade bei uns beiden, wir haben ja sehr viel zusammen gespielt, wir haben auch sehr viel zusammen gemacht, haben uns auch gegenseitig zur Hochzeit gratuliert, das weiß ich noch ganz genau, das ist schon lange her, aber das war wenigstens die erste. Und dann haben wir uns zwar lange nicht gesehen, weil du ja auch einen beruflichen Werdegang gemacht hast, aber das ist jedes Mal, als wenn wir gestern auseinandergegangen sind. Und das ist allerdings auch mit vielen Spielern inzwischen oder ehemaligen Spielern, die nicht in unserer Mannschaft war, sondern mit denen wir uns auf dem Feld gebettelt haben oder auch in der Nationalmannschaft zusammengespielt haben, wenn du dann siehst, dass da diese Oktoberfestpartys oder Get-Togethers beim GFL Bowl zum Beispiel letztes Jahr mit der Hall of Fame, das ist wirklich schön, dass man weiß, eine Menge ist passiert auf dem Feld, ja, man hat sich auch dementsprechend auf den Kopf gehauen, aber danach Handschütteln und ein Bier trinken zusammen und Quatsch machen vor allen Dingen.
Ja, ich glaube, dass das tatsächlich so ein bisschen was auch mit dieser Einstellung insgesamt zu tun hat. Ab einem bestimmten Level ist das Spiel und die Sideline oder off the field. Da nimmt man nichts mit. Man weiß, worum es geht und wie intensiv das alles sein muss, damit es auch wirklich erfolgreich wird. Und dadurch, dass alle ja die gleiche Einstellung haben, glaube ich, ist das der Erfolg, der dahinter steckt, wenn man jetzt diese Freundschaften daraus hervorheben möchte. Das glaube ich.
Gerade auch die Situation, dass es jetzt ja die offizielle GFL Hall of Fame gibt, finde ich, das ist eine sehr, sehr schöne Sache, dass wir dann auch feste Termine bekommen, wo wir uns dann zum Beispiel treffen. Den Abend vor dem GFL Bowl, der ja am 12. Oktober in Essen stattfinden wird. Ihr dürft natürlich alle schon mal nach Tickets gucken und nach Möglichkeiten, euch da zu tummeln. Wir werden da sein, also ich werde auf jeden Fall da sein. Stoney nickt auch gerade, ich sehe es. Also wir haben neben der Audiospur ein Video offen, wo wir uns dann auch sehen können. Und da gibt es wieder die Hall of Fame Night am Freitag, den 11. Oktober. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Das wird bestimmt ein sehr, sehr schöner Abend und sehr feuchtfröhlich. Das ist eine tolle Sache. Bevor wir noch zu deinem weiteren Werdegang gehen, es gibt eine Situation, an die ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnere, die heutzutage nicht mehr möglich ist. Du bist einer, für mich wahrscheinlich der einzige Spieler in Deutschland oder überhaupt weltweit, den ich persönlich kenne, der ein Kickoff in der gegnerischen Endzone recovered hat.
Das
war auch in Solingen, glaube ich. Ne?
Ich glaube, das war auch in Solingen, ja. Ja, ich glaube, das war in Solingen.
Geht ja heute nicht mehr, weil die Regel besagt, wenn er untouched in die Endzone kommt, ist ein Touchback. Ja. Aber das war auch eine schöne Situation. Ich bin neben dir quasi oder mit dir das Feld runtergelaufen und auf einmal ist der Ball frei in der Endzone.
Ja.
Das war klasse.
Ja. Einmal bitte bis zum Ende laufen, was man ja auch immer wieder überall in allen Sportarten, bitte finishen, ja. Hör nicht auf zu laufen. Das gibt's ja in vielen Sportarten. Immer weitermachen und auf einmal liegt der Ball frei in der Endzone. Da dachte ich, naja, schmeiß dich mal drauf. Ja. Sicher ist sicher.
Genau, in dem Sinne ein sicherer Touchdown, ja. Du hast dann mit den Adlern gemeinsam mit einigen anderen alten Recken vier deutsche Meisterschaften insgesamt geholt. 1987, 1989, 90 und 91. Und dann war da noch ein, ja, weiterhin ganz guter Erfolg mit Playoffs, mit Halbfinals und auch nochmal eine Finalteilnahme 1994. Aber irgendwann gab es dann für dich eine Situation, wo du gesagt hast, so, jetzt muss ich vielleicht mal was anderes machen. Ging die Situation von dir aus oder ging die Situation eher von dann damals den Braunschweig Lions aus, wo du ja dann gewechselt bist später?
Das startete schon 95. 95 hatten wir schon eine ganz schwierige Phase. Ich wusste noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Es war Unruhe im Verein damals. In 96 hatte sich leider nichts verändert. Wir sind ja 96, mussten wir in die Relegation, ne?
Ja, genau, gegen die Rebels damals.
Genau. Und ich war 95 schon einmal ganz kurz in Kontakt mit den Braunschweig Lions. Das hat was mit diesem Nord-Süd-Spiel zu tun gehabt damals, dieses Auswahlthema da. Und da hatten die schon mal Kontakt aufgenommen. Und da war mir noch klar, nee, ich bleib bei den Adlern. Aber das Jahr danach hatte sich leider nichts verändert. Wir mussten in die Relegation gegen die Rebels, die wir dann zwar einigermaßen gut überstanden haben, aber es war eben keine Änderung in Sicht. Und dann hat Braunschweig das zweite Mal angefragt und dann bin ich tatsächlich dem Ruf gefolgt.
Das war für mich so ein, damals, ich kam ja 95, eine relativ schwere Verletzung beim Kreuzbandriss, kam dann 96 wieder und hatte das ähnlich empfunden wie du, dass in unserem Verein da einiges nicht gut lief. Und dann gab es ja auch 97 den Abstieg, völlig zu Recht, muss man auch damals sagen, weil sich einfach nichts getan hat und man hat sich auf den Lorbeeren ausgeruht. Also es ging los, dass man einfach auch die Entwicklung verschlafen hat, dass es professioneller werden musste. Wir waren immer noch so ein bisschen Taubenzüchterverein, hatten Leute, die den Verein geführt haben, die sich viel, viel Mühe gegeben haben, viel Zeit aufgewendet haben, aber wahrscheinlich nicht vom Fach des Vereinsführens oder auch einer Bundesligamannschaft waren. Und da muss ich sagen, habe ich dann auch mitbekommen, es war ja nicht nur du, es war ja so ein faktisch fast eine Flucht von einigen Leuten, also Flucht jetzt nicht negativ gesehen, sondern es gab eine Bewegung Richtung Braunschweig. Da kam damals noch Celor Kwok, dann gab es noch Jens Sander und genau, ein paar andere Berliner, die da hingegangen sind. Beschreib mal bitte, wie das Umfeld in Braunschweig war im Vergleich dann zu den Berlinern.
Oh Mann, das war schon echt Wahnsinn. Also wirklich, wenn du dann sowieso dahin darfst, ne, und man dir dann sagt, okay, du fährst bitte mit dem ICE zum Training. Also ich wohnte ja weiterhin in Berlin. Das darf man nicht vergessen. Ich wohnte in Berlin, bin dann zweimal die Woche mit dem ICE zum Training und freitags dann als Spielvorbereitung für das ganze Wochenende rüber. Durfte meine Frau mitnehmen, Hotel. Du hast eine Begrüßung gehabt beim Braunschweig Lions Fanclub. Der war jetzt nicht besonders groß, aber wenn du dann sozusagen da vorgestellt wirst, ist das ja trotzdem schon ein anderes Gefühl. Wenn man als Berliner nach Braunschweig kommt und dann in Anführungsstrichen so gehypt wird, man durfte sich neben John Horton aufstellen. Ich glaube, John Horton ist bis heute einer der allerbesten Wide Receiver, auf die es überhaupt jemals in der German Football League oder in der Bundesliga gegeben hat. Dann kommst du in das Stadion. Wir hatten in Berlin ja schon immer tolle Zuschauerzahlen. Ja, also 2.500, 3.500 Zuschauer in dieser kleinen Radrennbahn. Das war schon super. In Braunschweig explodierte das dann von 3.000, 5.000, 7.000, 9.000, 10.000 Zuschauer, die man da am Wochenende hatte. Und das war eine andere Welt. Man wurde anders behandelt. Man wurde natürlich auch anders gesehen. Wenn du jetzt 14 Jahre lang oder 13 Jahre lang in deinem Heimatverein bist, dann gehörst du letztlich ja irgendwo auch einfach immer mit dazu, wie zum Inventar. Ich glaube, das ist normal, wenn man sich so lange mit jemandem identifiziert. Und wenn du dann woanders hingehst, die sehen dich halt einfach anders. Die erwarten auch andere Dinge von dir. Und wenn das dann alles auch noch funktioniert, dann hast du natürlich ein schönes Leben, ne? Und das war auch so. Ich muss sagen, die Zeit in Braunschweig möchte ich nicht missen. Ich habe immer noch Freunde da. Das Gleiche wie bei den Adlern. Vielleicht nicht ganz so intensiv, wie wir das haben. Aber es ist eine tolle Zeit gewesen. Ich erinnere mich gerne zurück daran. Und ich habe auch immer noch Kontakt zu einigen.
Also ich kann mich im wahrsten Sinne des Wortes auch noch sehr gut daran erinnern, dass wir dann genau in dieser Phase 96, 97 ja, auf der anderen Seite der Nahrungskette standen als Berlin Adler. Und wie du schon gesagt hast, Relegation gespielt, 97 dann vor allen Dingen auch der Abstieg. Da haben wir auch genau gegeneinander gespielt. Das muss man jetzt auch mal sagen. Normalerweise waren wir beide ja Wide Receiver, einer links, einer rechts aufgestellt, manchmal im Slot beide zusammen und ähnliches. Aber da war es dann plötzlich so, die Berlin Adler hatten ja nicht mehr genug Spieler und ich musste beide Wege spielen und hatte dann die Aufgabe, dich zu covern. Das war schwer genug. Also ich weiß, an einen Tackle kann ich mich erinnern, aber ich weiß, dass ich eigentlich meiste Zeit nur hinterhergelaufen bin, weil es einfach zu viel war, wie du sagst. Ja. Braunschweig hatte damals ja auch eine Wahnsinns-Offense mit Matt Riazzi.
Ja.
Eben fiel mir noch der Name des Quarterbacks
ein.
Adrian Rainbow, ja. Genau. John Horton, das war ja wirklich eine Maschine, der da übers Feld marschiert ist. Und das war nicht zu verteidigen. Und gerade wenn du dann hinten stehst als Safety, Free Safety, dann ja, was wählst du, Pest oder Cholera? Wo gehst du hin, rechts, links? Das war schon Wahnsinn. Aber ich habe das aus der Ferne quasi gesehen, wie dort der Schritt der Professionalisierung passiert ist. Ne? Weil wenn man das von außerhalb gesehen hat, dann ist halt eine Menge passiert, wo auch eine Menge Geld eingesetzt wurde. Wo dann aber auch, wenn man es gesehen hat, Jägermeister zum Beispiel als Sponsor die Hosen komplett geklebt hat und da auch was drumherum passiert ist im Stadion. Da gab es ja Konzerte nach den Spielen.
Ja. Ich glaube, einmal war Herbert Grönemeyer da, dann, ich weiß
nicht. Fanta 4 waren auch mal da.
Ja, Fury in the Slaughterhouse, weiß ich jetzt nicht mehr, aber irgendwie, sie haben wirklich daraus was gemacht. Ne? Die haben also wirklich versucht, die Leute da reinzuziehen ins Stadion. Die hatten auch das Glück, glaube ich, zu dem Zeitpunkt war Fußball auch irgendwie, lag am Boden in Braunschweig. Und das war genau so eine Lücke. Es hat einfach gepasst. Also sie hatten am Anfang ja diese Modekette da drin, ne, als Sponsor. Ne? New Yorker war das. Der wollte mit aller Gewalt auch die beste Mannschaft haben. Das ist denen dann auch irgendwie gelungen. Der hat das ja dann komplett übernommen. Jägermeister, ja, das war 99. Da sahen wir, also ich liebe es. Ne? Wirklich, ich muss immer noch sagen, die Klamotte, die wir damals trugen, in komplett orange, mit einmal Jägermeister von oben nach unten, wie nur so eine Litfaßsäule. Ich fand's crazy. Also ich fand's wirklich, es war wirklich, glaube ich, was ganz Neues im Football.
Das war tolle wieder mal was ganz Neues, weil Jägermeister war ja auch der erste Fußball-Bundesliga-Sponsor,
ja,
den es damals gab. Und da scheint jemand in der Marketingabteilung ganz gut aufgepasst zu haben. Ja. Und das war wirklich für uns ein bisschen gewöhnungsbedürftig damals, dann das auf dem Feld zu sehen, weil ganz in Orange hat damals keiner gespielt und vor allen Dingen auch so im wahrsten des Wortes dann beklebt. Aber der Erfolg gab ja recht. Und ich habe leider vergessen mitzuzählen, aber 4 deutsche Meisterschaften bei den Berlin Adlern. Wie viel waren es noch in Braunschweig?
Nochmal 3 dann.
Nochmal 3 und nochmal ein Euro Bowl dazu, oder?
Euro Bowl, ja.
Ja, das heißt, du warst der erste Adler, der einen Euro Bowl gewonnen hat, weil wir damals ja zweimal die Chance hatten, aber es nicht geschafft haben.
Ja.
Im Halbfinale damals in Amsterdam, gegen Amsterdam in London, da war ich noch nicht mit dabei, aber dann später im
Finale gegen Amsterdam.
Finale, das war noch viel schlimmer, wo wir 20-21 durch einen geblockten Extrapunkt verloren haben. Aber ich kann mich noch sehr gut an die Party dran erinnern. Das war ja immer so der Ausspruch. Die Adler haben verloren, es war ein rauschendes Fest.
Ja.
Und wir hatten einen Reporter vom damals SFB, heute RBB, mit im Bus. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hattest.
Kann ich mich nicht erinnern. Aber er wahrscheinlich.
Der war auf der Rückfahrt vom Spiel bei uns mit im Bus, weil der im selben Hotel genächtigt hat. Und ich glaube, Axel Hannemann war der Name.
Axel Hannemann.
Und der war mit dabei und wir haben dann im Hotel noch eine kleine Party gemacht. Die Diskothek wurde komplett leer getrunken, unten, die im Hotel war, und nachher wurden einige Zimmer renoviert, habe ich gehört.
Es ging.
Also umdekoriert, um ja, es so zu sagen.
Es ging mir auch nicht gut am nächsten Tag.
Nee, mir auch nicht, weil verloren und noch dicken Kopf, das war dämlich. Also das war wirklich, ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob ich in dem Zimmer aufgewacht bin, in dem ich eigentlich eingecheckt habe, aber das war auch egal. Apropos, eine Sache muss ich da nochmal sagen, um ins Trainingslager, weil wir gerade bei Geschichten sind, ins Trainingslager nach Siede zurückzukommen. Hm? Die letzte Nacht, wir waren ja damals unter Bob Weber, richtig organisiert. Das heißt, wir hatten bis auf das blöde Wetter, was im Februar, glaube ich, damals war, ein Wahnsinns-Trainingslager. Also mit viel Theorie, ja, mit viel Videoscouting und mit sehr vielen Einheiten, die wir gemacht haben. Und wir waren ja mit den Stuttgart Scorpions damals zusammen da.
Korrekt.
Und dann gab es eine legendäre letzte Nacht im Zimmer nebenan sozusagen bei mir. Ich war, glaube ich, mit... wem war ich denn im Zimmer? Ich weiß das gar nicht mehr. Waren wir beide nicht so?
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich,
ja. Und
nebenan,
ja,
Genau, nebenan war Markus Müller und ich glaube Stefan Mücke. Und da hieß es dann, kommt Jungs, wir holen uns noch was zu trinken. Ich habe versucht zusammenzukriegen, wie viele Leute da wirklich in dem Zimmer waren. Ich glaube, es waren ungefähr 60 in einem Hotelzimmer.
Es waren viele, das weiß ich. Das Hotelzimmer hat es auch nicht geschafft. Und wieder erwarten kann ich mich noch daran erinnern, dass der Manager des Hotels alles andere als böse war, sondern der hatte sich tatsächlich für uns gefreut. Also tolle, tolle Party, alles gut, wir renovieren, macht nichts.
Ja, das war wirklich was, weil da hat so nach dem Spruch, der Klügere gibt nach, irgendwann das Bett nachgegeben, die Balkontür, der Duschvorhang. Es war aber auch so, dass der Hotelmanager, er wurde ja von unserem Vizepräsidenten gefragt, was kostet eigentlich so eine komplette Renovierung? Wollte das ja eigentlich schon bezahlen und dann hat er gesagt, nee, lass mal, war schon okay, weil kein Wunder, der hat ja nicht nur seine Bar war leer, sondern auch die Bars der Nachbarhotels, die er quasi dann angezapft hat, wo dann das gute FS-Bier, glaube ich, kistenweise gebracht wurde.
Das gute FS, und, ja.
Ja, und das alles vor dem Hintergrund, dass wir nachts um 3:30 abgeholt werden sollten mit dem Bus, um wieder zurückzufliegen.
Es ist immer wieder erstaunlich, was du alles noch weißt. Und es ist immer wieder schön, wenn man dann mit euch spricht. Ja, jeder merkt sich ja andere Dinge. Und wenn man das mal alles zusammenbringt, dann würde man wahrscheinlich eine fantastische Reise mitbekommen.
Vielleicht sollte man mal ein Buch draus machen oder einen Film.
Ein Film wäre super. Es ist irre, wie viel man dann über die Zeit dann auch vergisst, jeder Einzelne. Und erst wenn sozusagen jemand darauf dich wieder anspricht, dann kommen so Erinnerungen. Und man merkt, Mann, ey, viel erlebt. Viel Spaß gehabt, viel Blödsinn gemacht, muss man auch sagen. Aber alles
Kronkorkenbild zum Beispiel.
Alles, aber alles im Rahmen, alles im Rahmen.
Genau. Also das Kronkorkenbild war einfach nur ein Kunstwerk aus geöffneten Kronkorken, die dann in die Wand gedrückt wurden und daraus wurde dann Kunst. Also kann man heute vielleicht immer noch da begutachten.
Ja, genau.
Gut, kommen wir zurück zum sportlichen Erfolg. Ihr habt ja in Braunschweig dann nachher ein sehr, sehr intensives und emotionales Verhältnis zu den Hamburg Blue Devils aufgebaut. Mhm. Nun war das für dich in der Zeit inzwischen, ich glaube, du bist dann sogar schon umgezogen nach Hamburg und bist dann von Hamburg nach Braunschweig gependelt,
oder? Nee, ich bin tatsächlich erst in den 2000er nach Hamburg, Anfang der 2000er. Ich bin also die ganze Zeit in Berlin gewesen und so wie wir ja schon selber mit Berlin ein interessantes Verhältnis zu den Devils hatten, ist das in Braunschweig einfach nicht anders gewesen.
Ja, das ist halt, wenn du dich mit dem richtigen Gegner betteln kannst und das auf einem guten Niveau, da sind ja auch sehr, sehr gute Spieler gewesen und sehr, sehr gute Coaching vor allen Dingen. Also das muss man ja lassen. Axel Gernert hat da in Hamburg auch einiges auf die Beine gestellt.
Unbedingt. Das ist definitiv zu vergleichen mit dem, was Braunschweig damals gemacht hat. Und die haben auch diese beiden Teams, glaube ich, oder Vereine, die haben auch diesen Football dann auf dieses Niveau gehoben, wenn man jetzt mal ums Drumherum spricht. Ne? Also die Stadien waren damals voll. Der Super Bowl oder der German Bowl, der war eine Institution. Die Leute wollten dahin. Vielleicht, also die Spiele waren noch immer gut, ne? Das waren noch immer wirklich gute Spiele auf hohem Niveau und das hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht.
Ja, vor allen Dingen, wenn du auch siehst, dass in den 90ern gab es eine große Dominanz aus Nordrhein-Westfalen, gerade zu Beginn der 90er mit uns gemeinsam, mit den Berlin Adlern. Dann kamen die Neulinge sozusagen, Braunschweig und Hamburg, die im Norden mit dazugekommen sind. Und München als Traditionsmannschaft im Süden damals. Und da gab es, glaube ich, noch im Hessenraum gab es immer wieder Mannschaften, die sich dann gegründet und wieder, also beziehungsweise die in die Bundesliga gekommen sind und wieder abgestiegen sind. Da gab es immer noch ein gutes Battle. Warum, aus deiner Sicht, warum ist es dann auf einmal irgendwann abgeflacht? Also man kann es ja so sein, 90er Jahre ging es steil bergauf. Da hatten wir bis zu 32.000 Zuschauer beim Endspiel in Hamburg. Das war gigantisch. Und dann auf einmal gab es so einen Breakdown und es wurde immer weniger, bis es jetzt langsam wieder mehr wird.
Also ob man es wirklich erklären kann, weiß ich nicht. Wir hatten ja damals, Ende der 90er ging es ja mit dieser NFL Europe auch los. Ne? Wir hatten ja mal die World League Anfang der 90er, das kippte dann wieder weg. Und dann kam die NFL Europe, die ja wirklich eine Menge Spieler auch gezogen hat, weil die Regeln sich änderten, weil ja viel mehr Natives mit dabei sein mussten im Kader. Und die waren dann bis Mitte der Saison auch weg. Die Saison ging, glaube ich, bis zum Juli oder so. Die kamen dann erst Ende Juli wieder in ihre Heimatvereine zurück. Und die NFL Europe hat das ja auch gut aufgezogen. Und ich glaube, es sind interessehalber mehr Leute da dann hingegangen und auch leider nicht wieder zurückgekommen. Das ist so ein bisschen das, was ich glaube. Das sieht man auch jetzt mit der ELF. Da sind auch die Zuschauer sind ja da. Die Zuschauer waren ja immer da für diesen Sport. Ne? Die Begeisterung war immer da. Und so ein bisschen ist das weggekippt, weil die Professionalität in den Ligen dann, in den Stadien etc. nicht so war, wie das jetzt mit den neuen Ligen ist. Und was, glaube ich, auch ein Killer war, ist, dass man angefangen hat, seine eigenen Spiele zu streamen. Ich glaube, das hat der GFL nicht gut getan, dass man ja von zu Hause aus für nichts die Spiele sehen konnte. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ja, jetzt ja, ist es was anderes. Ist
die Büchse der Pandora offen. Ne?
Genau. Guck mal, das alle verkaufen das irgendwie. Das war damals noch nicht so weit. Man versuchte halt den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, dieser Schritt hat nicht wirklich geholfen in Verbindung mit, wir hatten doch schon mal alles im Fernsehen und ich will trotzdem ins Stadion bei der NFL Europe. Und jetzt kann ich das alles so sehen. Okay, dann gucke ich mir das mal an, das Ganze. Und so blieben die Zuschauer weg. Es wurden immer weniger. In Braunschweig waren es dann auch nur noch deutlich unter 3.000, 2.000. Das fiel auch in sich zusammen. Und jetzt ist man gerade wieder dabei, das Ganze ein bisschen umzudrehen. Muss sich natürlich jetzt mit anderer Konkurrenz beschäftigen. Ne? Konkurrenz sollte das Geschäft beleben. Das wird vielleicht auch so sein. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Aber ich glaube, das ist maßgeblicher Faktor, warum das so ein bisschen weggeklappt ist. Mitte der 2000er aus, glaube ich, so richtig.
Du sprichst was an, was mir auch schon seit mehreren Jahren und Monaten immer wieder hochkommt, weil es ist so ein bisschen der Trott drin gewesen. Ne? Man hat gemerkt, ja, das läuft. Und ähnlich damals wie bei uns bei den Berlin Adlern 1996, 97, man hat gedacht, das läuft alles von alleine weiter. Die Zuschauer kommen, die Sponsoren klopfen von alleine an. Und hier ist es dann so, irgendwann, man muss ja immer wieder, ja, das Volk will ja Brot und Spiele haben. Ne? Die müssen Entertainment sehen, die müssen Sachen sehen, die sie interessant finden. Und dann hat man sich ein bisschen darauf ausgeruht. Und dann gab es natürlich aber auch verbandsseitig damals die Situation, dass halt auch ausgequetscht wurde. Ja, das muss man ja auch sagen. Da waren irgendwann die Gelder, die eigentlich zur Verfügung stehen sollten, waren dann für andere Sachen da. Und nicht mehr für die Nationalmannschaft, was ja auch ein Aushängeschild ist und was gespielt werden muss. Und jetzt muss ich ehrlich gestehen, man kann natürlich auch von den anderen Ligen, wie du sagst, NFL Europe oder jetzt auch von der ELF, so ein bisschen wachgeküsst werden. Man merkt, man muss was tun. Und da ist ja der AVD inzwischen und auch die GFL auf dem richtigen Weg, weil sie haben gemerkt, sie müssen was machen. Ja, sie müssen gucken, dass sie Richtung Stream, Richtung Fernsehen die Sachen professioneller machen. Es gibt dieses Jahr beim German Bowl übrigens am 12. Oktober einen freien Livestream und freies Freak-Programm. Das heißt also, bei DF1 wird das Spiel live übertragen. Und trotzdem soll das Stadion voll werden, weil NRW, da sind so viele Football-Zuschauer, da kann man einfach nur sagen, kommt vorbei. Man kann natürlich noch nicht sagen, wer da spielt. Ich glaube, man hat so ein bisschen nach den ersten 5, 6 Spieltagen so eine Tendenz, in welche Richtung es geht. Aber das Schöne ist, beim Football kannst du nichts vorhersagen. Ja, also die Situation da war dann irgendwann auch für dich dann, wo du gesagt hast, ich werde älter, ich muss überlegen, was ich mache. Und deswegen, du hast ja nebenbei ein erfolgreiches Studium als Bauingenieur beendet und bist dann, wie du sagst, irgendwann auch die Situation gekommen, ja, ich muss ja auch mal arbeiten, ne? Ich muss ja mal ein bisschen was tun. Ja. Wann war dann dein Gedanke, wo du gesagt hast, ich höre jetzt auf?
Das kam tatsächlich 99. Also während der Saison 99 war klar, dass die Reise zu Ende ist. Die Jungs, die nachrückten, die waren gut, sehr gut. Man merkte auch, dass man einen Schritt verloren hat in der Geschwindigkeit, in allem. 3 Jahre pendeln ist dann auch nicht, es tut auch nicht gerade gut. Irgendwann war für mich klar im Laufe der Saison, dass das die letzte Saison sein wird. Ich wollte ja eigentlich sowieso nur ein Jahr spielen. Das war immer so die Idee. 97, okay, 98 und dann wurden eben 3 Jahre draus. Ne? Dann waren es 3 erfolgreiche Jahre, klar, da will man natürlich auch nicht loslassen mit diesem ganzen Hype etc. Aber während der Saison 99 ist mir dann, ich habe dann tatsächlich die letzten, ich glaube, 12 Trainingseinheiten oder so tatsächlich runtergezählt und mich aufs Ende gefreut. Das muss ich wirklich sagen.
Aber du hast bis zum Endspiel gespielt,
ja,
oder?
Ja.
99.
Ja, ja.
Das war auch nochmal erfolgreich?
Ja.
Ja, ja. Siehst du das. Dann hat man eine gute Möglichkeit, auszusteigen und zu sagen, so, wenn es am schönsten ist, reite ich in den Sonnenuntergang.
Genau.
Du hast vorhin schon mal erwähnt, dass du den Boss Hawks und Gene Kennedys und so weiter bei den Berlin Adlern so ein bisschen nachgeeifert hast und ein Vorbild hattest bei ihnen. Ich weiß, du bist ein ganz anderer Spielertyp gewesen als ich zum Beispiel oder als auch Thorsten Karol oder auch als Florian Gneist, die damals ja auch relativ erfolgreich gespielt haben. Du warst vor allen Dingen der Possession Receiver, der wahnsinnig gute Routen gelaufen ist und viel über den Körper gespielt hat. Also du hast Blocks gesetzt, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, wo dann die Gegner plötzlich die Füße oben hatten und ich an ihm vorbeilaufen konnte. Das war also wirklich Wahnsinn. Aber du hattest ein ganz anderes Vorbild als zum Beispiel ja, ich mit Jerry Rice.
Ja, ich bin eher so der Wes Welker-Typ, ja. Also ja. Oder jetzt für die Kids der Julian Edelman, der jetzt auch nicht mehr ganz da ist, aber so eher die Richtung. Und dahin tendierte das schon immer, ne?
Genau, es war damals auch schon mit Ed McCaffrey jemand, der auch der Vater von Christian McCaffrey, ja, der damals schon für die Broncos gespielt hat. Und das fand ich sehr beeindruckend, vor allen Dingen, weil du auch eine Arbeitseinstellung ja auch immer hingelegt hast. Also ich weiß, bei uns war es damals so, wenn man nicht zum Training kommt, dann liegt man ja mit dem Arm und dem Kopf im Bett. Also das war noch eine Trainingseinstellung, die war anders als zwischendurch bei einigen Mannschaften, die ich kennengelernt habe.
Diese Einstellung, die brauchst du aber auch grundsätzlich erstmal in jedem Sport. Wenn du Erfolg haben willst, musst du natürlich in jedem Sport immer alles geben und du musst es auch wirklich an eins setzen. Und alles andere muss man tatsächlich hinten anstellen oder drumherum organisieren. Und wenn du das nicht hast, dann wird sich der Erfolg nie einstellen. Du wirst auch nie den Spaß haben, den man dann eigentlich als Output daraus bekommt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Jetzt hast du damals, dann 2000 quasi ja eine Footballpause gemacht. Hast dich dann auch ein bisschen auf deinen beruflichen Werdegang konzentriert. Habe ich das richtig bei der Recherche gesehen? Du bist Bausachverständiger?
Auch, ja.
Oh. Ja, siehst du? Das war übrigens das einzige Ergebnis, was man gefunden hat, wenn man Frank Check eingegeben hat.
Ja, tatsächlich.
So ein bisschen unter dem Social Media Radar, aber das ist ja auch ganz gut so vielleicht.
Korrekt, ja. Ich habe mich tatsächlich bewusst auch dagegen entschieden, mich irgendwie dazu in Anführungsstrichen darzustellen. Ich wollte eigentlich tatsächlich meine Ruhe haben. Habe ja meinen Namen dann auch gewechselt, habe die Stadt gewechselt, bin also komplett inkognito, bin untergetaucht. Und
du bist ein Zeugenschutzprogramm anscheinend.
Und genau, neue Familie, neuer Name, neue Stadt. Bin dadurch natürlich auch sowieso schon unter dem Radar. Und da ich mich tatsächlich im sozialen Netzwerk überhaupt nicht aufhalte, findet man natürlich auch nicht wirklich was.
Aber es ist ja auch nicht so verkehrt. Ich kann mich erinnern, das Kommentieren macht dir aber trotzdem Spaß. Also ja, ich habe mit dir ja schon mal ein Spiel für das Fernsehen aus Berlin, FAB, kommentieren dürfen. Ja. Auch eine sehr schöne Anekdote. Wir saßen auf der Gegengerade und haben die Kameras, die auf der gegenüberliegenden Seite gehabt, quasi spiegelverkehrt gehabt. Ja. Das heißt, wir haben die ganze Zeit erzählt, Spiel geht von links nach rechts. Im Bild war dann von rechts nach links zu sehen. Ja, sehr schön. Kann man mal machen. Sorry. Ja, also, aber das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben mehrfach Spiele kommentiert. Ich glaube sogar mal zusammen ein German Bowl in Hannover.
Wir waren in Hannover. Wir waren Braunschweig. Ja, im Livestream. Wir waren Braunschweig gegen Blue Devils in Hannover, haben wir beide gemacht, ja.
Genau, das sind also praktisch so ein bisschen die Pioniere der Football-Übertragung gewesen. Nun kam 2015 die Situation auf mit dem RAN NFL und ProSieben Max. Hattest du da mal Kontakte? Wolltest du in die Richtung hin?
Nein, ich hatte gar keinen Kontakt dazu. Ich habe das tatsächlich wirklich als Zuschauer einfach nur genossen, was dann da passiert ist. Und das hatte ja dann auch den Effekt, dass mein Sohn der Meinung war, er müsse jetzt auch spielen. Der wusste gar nicht, dass ich Football gespielt habe. Ich habe das komplett von dem weggehalten. Da war der 13 zu dem Zeitpunkt, knapp 14. Und der hat gesagt, Papa, ich will jetzt Football spielen. Ich, oh, um Gottes Willen.
Ja, und ein Jahr später schenke ich ihm dann noch Receiver-Handschuhe. Super.
Ja, genau. Vielen Dank dafür. Ja. Im Nachhinein nochmal vielen Dank. Ja. Und wie das dann immer so ist, die Kids hören dann auf und der Papa bleibt dann dabei.
Ja, du bist nämlich jetzt immer noch fleißig im Football tätig.
Korrekt, ja.
Du warst mal, glaube ich, in der B-Jugend Headcoach?
Ja.
Bei den Hamburg Wild Huskies?
Bei den Hamburg Huskies, ohne Wild.
Huskies, genau. Mhm. Ja, genau.
Mhm. 5 Jahre.
Und dann hast du irgendwann gesagt, so, ich brauche jetzt auch wieder einen kleinen Moment Pause, aber jetzt bist du wieder dabei.
Ich bin aktuell wieder dabei. Also seit letztem Jahr mache ich die U20. Damals war es U19, jetzt ist U20 Bundesliga-Mannschaft von Hamburg Huskies und trainiere da die Wide Receiver, ja.
Ja, also back to the roots sozusagen. Back to the roots. Finde ich sehr gut. Morgen, also wir nehmen heute diesen Podcast an einem Samstag auf. Samstagmorgen, wir haben um 9 Uhr angefangen, weil anders ging es leider nicht. Wir sind halt beide ein bisschen zeitlich limitiert gewesen. Aber morgen spielen die Hamburg Huskies gegen die Berlin Adler.
So ist es.
Was erwartest du, mein Lieber?
Was erwarte ich? Also Berlin hat eine fantastische Mannschaft, ja, muss man wirklich sagen. Letztes Jahr Endspiel knapp verloren gegen Düsseldorf, ewiger Rivale. Und das Programm ist gut. Und ich erwarte tatsächlich, also ich erwarte schon, dass wir der Underdog sind. Das gebe ich zu, dass Hamburg ist der Underdog. Das ist auch gar nicht schlimm. Ich erwarte aber auch, dass wir uns dem entgegenstellen, was Berlin uns da alles präsentiert. Und dann am Ende aller Tage werden wir sehen, wer das bessere Ende für sich hat. Ich denke, also ich hoffe, dass es eine interessante Partie wird. So muss ich es mal sagen. Ne?
Ja, interessant sind die Spiele der Berlin Adler auf jeden Fall. Habe ich mir auch schon ein paar angeguckt. Oftmals schon erstaunlich, wie weit die Jugendlichen heutzutage sind, vor allem mit dem Football-IQ. Gilt nicht nur für die Adler, es gilt für alle Mannschaften, wie weit da die Ausbildung ist. Ich habe noch eine Frage, die mich schon, glaube ich, seit bestimmt 1,5 Jahren eigentlich auf den Nägeln brennt. Wir haben bei uns in der Jugend 2 Spieler gehabt. Einer ist jetzt in der GFL-Mannschaft, Tobias und Ben Starnke. Haben die was mit dir zu tun?
Weiß ich nicht.
Aus deiner Vergangenheit vor dem Zeugenschutzprogramm vielleicht?
Nee, tatsächlich. Ich hatte letztens das Bild, Perry hat so ein Bild gepostet. Nee, Stefan war es. Stefan hat's, Mücke hat's gepostet. Und ich denke, verdammte Axt, habe ich es gleich mal in meine Familiengruppe geschickt, ja? Also eigentlich nicht. Es gibt zwar gar nicht so viele Starnkes. Also ich glaube, es gibt keine 30 Stück oder so. Deswegen, das ist schon irgendwie strange. Aber
das kenne ich mit Motzkus ähnlich.
Ja, also, so viel gibt's
nicht. Es gibt ja auch die Verbindung, dass alle oder viele Leute früher mal gedacht haben, dass ich mit Andreas und seinen Brüdern, Andreas Motzkus, irgendwie verwandt bin. Komischerweise nicht.
Liegt ja auch nahe, ne? Also irgendwie altersmäßig passt das irgendwo. Dann denkt man natürlich, gleicher Name, die müssen ja irgendwie was miteinander zu tun haben.
Ich glaube, ich lade Andreas mal demnächst ein. Und dann
das machen wir. Wir sind hier dann wird das bestimmt eine lustige Nummer, ihr Namensvetter, ne?
Aber du hast jetzt nichts, dass du wüsstest, dass du mit den Jungs zu tun hast. Eine kleine Nachricht darf ich ja noch spoilern. Tobi, unser eigentlicher GFL-Jugend-Quarterback, ist verletzt, also GFL-U20-Quarterback. Deswegen müsst ihr dann leider mit Sebastian Schulze wieder zusammenkommen, der letztes Jahr sich ja verletzt hat. Den haben wir aus der GFL-Mannschaft wieder runtergeschickt.
Ja, das ist ja gut, dass wir das wissen. Ja,
jetzt ist zu spät, oder?
Toll, dass du mich vorher fragst, was ich erwarte.
Nein, also wir mussten, Basti hat ja letztes Jahr eine super Saison gespielt, war Junior-Nationalmannschaft, aber hat sich dann die Achillessehne gerissen gegen Potsdam, ist jetzt wieder fit und dadurch, dass Tobi sich verletzt hat und wir nicht genau wissen, wie lange das ist, hat Zach entschieden, also unser Headcoach, der ja Jugend- und Männermannschaft coacht, dass Basti dann wieder in die U20 geht. Was hältst du eigentlich von der U20? Das war ja sonst immer U19, jetzt ist es um ein Jahr verlängert worden. Hilft es den Jugendlichen oder ist es eher nur um ein Jahr verschieden?
Nee, also den Jugendlichen, die dann tatsächlich ein Jahr später erst zu den Herren wechseln können, für die ist das super. Für die, die aus der U16 kommen, ist das natürlich dann ein Mismatch. Ne? Und du musst dich ja dann darauf einstellen, dass du wahrscheinlich 3 Jahre lang in Anführungsstrichen immer nur zweite, dritte Wahl bist. Und das durchzuhalten, dass du dann in deiner vielleicht Junior- oder Senior-Season endlich aufs Feld kommst, das könnte ein Schuss sein, der nach hinten losgeht. Für die Älteren ist das super, gar keine Frage. Und rein vom Spielerischen her muss ich sagen, kann ich jetzt noch keinen Unterschied feststellen, ob das jetzt U19, U20, weil du bist ja mit den Kids jeden Tag zusammen. Ne? Und das Pensum ist das gleiche. Die Athletik ist sowieso schon bei den U19-Spielern, ist die nahezu genauso gut wie bei den U20-Kindern. Also da muss ich sagen, das ist nicht der Unterschied. Nach unten, wenn man nach unten guckt, das ist dann eher schon ein zu großer Schritt. Aber wir haben ja jetzt richtige College, also das ist ja richtig College jetzt. Wir haben ja früher immer Hin- und Rückspiel gehabt. Jetzt hat man das ja neu strukturiert. Und du hast nur noch ein einziges Spiel. Und jetzt ist es wirklich du hast 4 Seasons. Du hast nur ein Spiel. Und dieses ein Spiel das ist wirklich ein Unterschied. Man mag das als Außenstehender gar nicht so begreifen, aber wenn du keine Chance mehr hast auf ein Rückspiel und Fehler wieder gut zu machen, ist das eigentlich jedes Mal ein Finalspiel. Das war mir selber vor der Saison überhaupt nicht so bewusst. Wir merken es nur jetzt, wo wir einen schlechten Start hatten, gegen Köln verloren, gegen Paderborn verloren, wo wir immer noch nicht wissen, wie das eigentlich passiert ist. Und das kriegst du nicht wieder ausgebügelt. Du hast keine Chance, das auszubügeln. Und das ist von den Anforderungen her ein wirklicher Unterschied. Und das wissen die Coaches, aber die Kids noch nicht.
Ja. Also das ist ja, um es mal zusammenzufassen und auch für die, die sich im Jugendfootball nicht so genau auskennen, eine Reform, die dieses Jahr umgesetzt wurde. Nicht nur, dass die Spieler, die dieses Jahr 20 werden, noch spielen dürfen, deswegen heißt es U20, sondern die Gruppen wurden verändert. Es gibt nur noch eine Nord- und eine Südgruppe. Früher gab es 4 Gruppen, 2 Nord, 2 Süd. Und da gab es regionale Spiele mit Hin- und Rückspiel. Inzwischen ist es wirklich so, wie du sagst, im College. Und das ganze System erinnert mich so ein kleines bisschen ans College. Ja. Von der Aufmachung her. Ja. Das heißt, du wirst dieses Jahr spielen wir auswärts als Berlin Adler bei den Hamburg Huskies. Genau. Nächstes Jahr müssen die Huskies dann zu uns kommen.
Korrekt.
So sie denn hoffentlich weiterhin in der GFL Junior spielen. Also davon gehe ich jetzt erstmal aus.
Ja, da müssen wir uns gar keine Sorgen mehr machen.
Gut.
Nein, alles gut.
Das ist fein. Dann sehen wir uns nächstes Jahr.
Wir können nicht mehr absteigen. Das ist egal. Wir schielen Richtung Playoffs.
Das ist gut so. Das drücke ich euch die Daumen. Außer morgen.
Morgen können wir es am meisten gebrauchen.
Ja, das ist gut. Also das sind ein paar Neuerungen, die im Jugendbereich sind. Es wird auch darüber diskutiert, was in der GFL passiert. Verfolgst du die GFL auch noch ein bisschen?
Nur am Rande tatsächlich. Also mein Fokus ist, dass wir uns beim German Bowl sehen. Aber ansonsten, was ich noch gucke, ist, dass Braunschweig tatsächlich diese ganze Dominanz, die sie irgendwie gefühlte 15 Jahre hatten, die ist jetzt wohl endgültig weg, würde ich mal sagen. Das kriege ich alles noch so am Rande mit. Aber ansonsten eher nicht. Ansonsten warte ich nur auf.
Unser Jugendwahn bei den Berlin Adlern, hast du den schon mitbekommen? Dass jetzt wir auf deutsche Nachwuchstalente setzen. Ja. Und klar, du musst auffüllen mit Amerikanern und auch ein paar Europäern, weil einfach das Material im Moment nicht so da ist, weil du hast ja nicht nur die 15 GFL-Mannschaften, du hast noch 16 GFL-2-Mannschaften und du hast noch die 7 deutschen Mannschaften der ELF. Ja. Also da, wo sollen die alle herkommen? Die wachsen ja nicht auf dem Baum.
Nee, das stimmt.
Ja. Aber das ist ja schön, dass du dich schon auf den Oktober freust. Ja. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch mal vorher, uns zu sehen. Immer wieder ein Vergnügen. Und ich habe jetzt vielleicht noch bisher jeden Gast, also Markus und Werner, gefragt, wen ich denn vielleicht noch mal einladen sollte. Wir haben vorhin schon Andreas angesprochen. Was meinst du denn? Wer gehört auf jeden Fall mal in diesen Podcast?
In jedem Fall Cliff, den hattest du schon genannt. Du musst Opo einmal einladen, das musst du machen. Und du musst, ruf mal den Dicky an.
Ja, da habe ich auch schon dran gedacht, gerade, weil mir ist aufgefallen, die ersten 3 Folgen sind alles Offense-Spieler gewesen. Mhm. Hat vielleicht damit zu tun, dass sie selber Offense-Spieler war und dass sie so ein bisschen mehr shiny sind. Ich habe auch an Klaus Biedermann gedacht, also den wollte ich auf jeden Fall mal ansprechen. Und auf jeden Fall auch so ein bisschen Verteidigung irgendwo, also Defense ein bisschen mit unterbringen. Und Dicky Schumacher ist noch nicht in der Hall of Fame des deutschen Footballs. Ja, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen nachhelfen.
Ja, das stimmt.
Aber er hätte eine ganze Menge zu erzählen.
Unbedingt, ja.
Der Mann mit dem Fussel am Trikot.
Der Mann hat eine Menge zu erzählen. Das ist ja auch immer unser Host in München. Denk immer dran.
Genau. Das ist ja für unsere jährliche Oktoberfestparty, die wir dort steigen lassen. Er hat auch während der Zeit, wo das Oktoberfest nicht stattgefunden hat, ein eigenes Oktoberfest bei sich im Garten gemacht mit Spanferkel und Fassbier und allem drum und dran. Also Dicky, wenn du das hörst, wir freuen uns schon drauf. Ich hoffe, ich kann auch kommen. Ich bin mir noch nicht sicher, weil 5. Oktober kann ja auch für mich ein Arbeitstag sein, beziehungsweise 6. dann. Muss ich mal gucken, ob das klappt. Aber ich würde auf jeden Fall alle Hebel in Bewegung setzen, wieder dabei zu sein, weil das ist legendär. Ja. Und das passt dann zu diesem Podcast. Stoney, ganz kurz noch eine letzte Frage. Ich habe es gerade gesagt. Stoney, kommt das nur von Stahnke oder woher kommt Stoney?
Stahnke, Stani, wie man das so in Berlin macht. Und ich als Jugendspieler komme zum Football und sage, ich bin der Stani und alle, ist klar, ne, Stoney.
Okay, haben wir das auch geklärt. Das ist ja dann schon mal gut. Ja, da wird man nicht viel gefragt, dann wird das einfach gemacht.
Genau.
Soni, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir die Zeit gefunden haben. Ich muss noch ganz kurz einen Hinweis machen auf die Kanäle der GFL. Also folgt bitte den American Football Verband Deutschland, der German Football League und RIMA Football League natürlich. Und auch kommt vorbei zum German Endspiel, zum GFL Bowl. Das ist für mich noch ein bisschen neu. Nach 30 Jahren muss ich jetzt GFL Bowl sagen. GFL Bowl,
okay, gut.
Ja, weil der andere Name ist halt noch belegt von dem Herrn, der sich da noch mit dem neuen Verband vor dem Gericht streitet. Mhm. Wollen wir nicht weiter drüber diskutieren. Alles fein. Also kommt vorbei, folgt uns und nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Mal sehen, wer es wird. Ich werde ein bisschen in mich gehen. Ich darf ja selber aussuchen. Das ist immer das Schöne. Ja. Und freue mich auf jeden Fall, Soni, dass du dabei warst und wir sehen uns hoffentlich ganz, ganz bald.
Ganz sicher. Hat viel Spaß gemacht, Roman. Ist ein cooles Format. Freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Grüße an alle da draußen. Tschüss, Wochenende.
Macht's gut. Tschüss.